Hier ist das Erste Deutsche Fernsehen mit den Tagesthemen. Heute im Studio Karen Mioska.
Guten Abend. Der Papst lässt grüßen. Jede Art von Bitterkeit und Wut und Zorn verbannt aus eurer Mitte. Diesen biblischen Satz hat er heute den Bischöfen in Deutschland ausrichten lassen zum Start in ihre Frühjahrsversammlung. Denn es ist ja nicht zu übersehen, wie es gerade raucht in der katholischen Kirche. Und er steht besonders im Feuer, über den ich auch gleich mit dem Vorsitzenden der Bischofskonferenz reden will. Rainer Maria Wölki, einer der einflussreichsten Kardinäle, Erzbischof von Köln, selbsternannter Aufklärer dieser unendlichen Geschichte sexualisierter Gewalttaten auch in seinem Bistum. Seit dem letzten Herbst haben nun viele den Eindruck, er will eher vernebeln als aufklären. Vielleicht war es sein Kardinalsfehler, ein Gutachten zurückzuhalten. Auch deshalb sagen nun Tausende, entweder er geht oder ich. Birgit Pfirnig.
Das Erzbistum Köln, eine der reichsten Diözesen der Welt. Doch im Augenblick steckt das Bistum in einer tiefen Krise. Im Amtsgericht in Köln steht das Telefon kaum noch still. Kirchenaustritte im Viertelstundentakt. Minuten, nachdem die Hotline mit neuen Terminen freigeschaltet wurde, brach der Server zusammen, der Andrang zu groß.
Wir fragen nach der Konfession und viele sagen dann auch, ja, aus dem pädophilen Verein möchten wir austreten. Ja.
Auch der 63-jährige Kölner Wilfried Dohnen will aus der Kirche austreten. Als Kind war er Messdiener und dann immer aktiv in der Kirche. Doch die starre Haltung von Kardinal Wölki im Missbrauchsskandal hat ihn in den Grundfesten seines Glaubens erschüttert. Seit Monaten steht der Kölner Kardinal Wölki in der Kritik, weil er ein Gutachten zum Missbrauch in seinem Bistum zurückhält. Aufgrund methodischer Mängel, wie es heißt. Stattdessen hat er ein neues Gutachten in Auftrag gegeben, das im März veröffentlicht werden soll. Außerdem steht ein Vertuschungsvorwurf im Raum. Der Kardinal soll darauf verzichtet haben, einen Missbrauchsfall nach Rom zu melden. Wilfried Dohnen hält Kardinal Wölki mittlerweile für untragbar.
Das war der berühmte Tropfen, der es fast zum Überlaufen gebracht hat. Ja, der Herr Wölki hat da meiner Meinung nach komplett gegen die Kirche, gegen die Menschen gehandelt.
Die Folge, die Austritte hören nicht auf. Der Theologe Thomas Schüller spricht sogar vom größten Exodus von Katholiken, den es je gegeben hat.
Das ist eine Kernschmelze, weil jetzt Leute austreten, die sich das vor ein paar Wochen nicht hätten vorstellen können. Das heißt, aus dem inneren Circle, aus dem inneren Bereich der Gemeinden treten enttäuschte Gläubige aus und zeigen damit, dass sie dem Kardinal von Köln, aber damit auch der gesamten katholischen Kirche das Vertrauen und damit auch die finanziellen Mittel entziehen.
Pfarrer Funke gehört zu denen, die das nicht hinnehmen wollen. Die Stimmung in seiner Gemeinde in Solingen ist auf einem Tiefpunkt, meint er, die Enttäuschung groß.
Viele sehr engagierte Gläubige überlegen, ob sie weitermachen, wie sie weitermachen, sind sehr verärgert. Und es gibt leider auch einige aus dem Herzen der Gemeinde, die ausgetreten sind. Das tut weh.
In einem Brandbrief konfrontierten er und andere Pfarrer den Kölner Kardinal Anfang des Jahres, das Bistum müsse moralische Verantwortung übernehmen, jenseits der juristischen Klärung.
Wir hatten den Eindruck oder haben den Eindruck, dass die persönliche Verantwortung immer weiter vor sich hergeschoben wird. Und das macht ein verheerendes Bild auf unsere Gläubigen. Und die stimmen mit den Füßen ab.
Und so treffen die Austritte der Gläubigen die katholische Kirche im Kern. Der Druck auf der Deutschen Bischofskonferenz, die seit heute erstmals online tagt, ist daher groß.
Und deshalb spreche ich jetzt mit dem Vorsitzenden der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Guten Abend, Herr Betzing.
Guten Abend, Frau Mioska.
Um es in der Kirchensprache zu sagen, wenn so viele Schafe davonlaufen, kann dann so ein Mann wie Kardinal Wölki noch Hirte sein?
Also es ist eine sehr schwierige Zeit für uns, die Kirchenaustritte. Wir sind das ja fast gewohnt in den vergangenen Jahren. 2019 war die Zahl das Jahr mit den höchsten Kirchenaustritten und jetzt wieder eine Welle. So reagieren Menschen, Gläubige in der Kirche heute auf Dinge, die ihnen nicht gefallen. Und das müssen wir als Bischöfe sehr ernst nehmen, zur Kenntnis nehmen.
Wie reagieren Sie denn auf diesen Fall?
Wir haben oft miteinander gesprochen. Der Kardinal Wölki hat sich in den letzten Tagen ja auch noch sehr persönlich geäußert, sowohl bei unserer Veranstaltung zum Synodalen Weg vor ein paar Wochen. Jetzt hat er ein Wort an die Katholiken, Katholikinnen in seinem Bistum gerichtet und dabei auch gesagt, ich habe Fehler gemacht, ich bin schuldig geworden, das ist nicht gut gelaufen. Ich finde, das ist ein richtiger Schritt, ein wichtiger Schritt.
Aber im Moment, entschuldigen Sie, dass ich gleich da reingehe, aber die Kirche insgesamt hat in solchen Fällen Transparenz versprochen und die hat Kardinal Wölki jetzt nicht geliefert, sondern es sieht eher nochmal nach Vertuschung aus, dass er das erste Gutachten nicht rausgibt.
Ja, so sieht es aus, aber ich muss sagen, aus vielen Gesprächen mit dem Kardinal, ich glaube ihm seinen Willen, dass er aufarbeiten will, dass er Transparenz will, dass er Vertuscher und Vertuschung beim Namen nennt. Und er hat einfach dieses erste Gutachten zurückgehalten, weil Juristen ihm gesagt haben, das ist nicht gerichtsfest. Ich habe mit ihm auch häufiger gesprochen. Er hat den Eindruck, das ist nicht gerecht, wenn ich das jetzt herausgebe, und sich entschieden zu warten, bis das zweite Gutachten da ist. Da aber auch deutlich gemacht, dann wird Tacheles geredet, da wird niemand geschont. Und darauf werden die Menschen jetzt schauen.
Das Problem ist doch, dass Kardinal Wölki zwar unabhängige Juristen beauftragt mit einem Gutachten und auch noch mal einem zweiten Gutachten, dann aber eigenmächtig entscheidet, was damit passiert. Ist das grundsätzlich akzeptabel?
Es wird in der Öffentlichkeit nicht akzeptiert. Und ich bin ehrlich gesagt auch der Meinung, es wäre gut gewesen, dieses erste Gutachten zu veröffentlichen und dann öffentlich die Diskussion unter Juristen auch führen zu lassen. Das wäre die Alternative gewesen. Der Kardinal weiß auch, dass ich das befürwortet hätte. Das hätte eine Transparenz jetzt auch schon gebracht. Er hat sich anders entschieden. Und jetzt bleibt uns nichts anderes, als zu warten, bis der 18. März kommt, das zweite Gutachten da ist, damit auch das erste einsehbar wird. Und dann können wir uns alle selber ein Bild machen von der Situation.
Der Fall Wölki ist ja nur einer von vielen. Wann unterwirft sich die Kirche denn endlich demselben Recht, dem wir alle unterworfen sind, und entscheidet nicht mehr hinter verschlossenen Türen, was geahndet wird und was nicht?
Frau Mioska, das tun wir. Alle Fälle des sexuellen Missbrauchs werden spätestens seit 2010 den Staatsanwaltschaften gemeldet. Das ist staatliches Recht und wo Verbrechen geschehen, muss der Staat agieren. Das geschieht und ich habe den Eindruck, das geschieht auch überall miteinander. Der Punkt ist ja, dass viele dieser Vorfälle erst Jahrzehnte, nachdem sie geschehen sind, überhaupt öffentlich gemacht werden, weil die Betroffenen vorher gar nicht in der Lage waren zu reden. Und nach meiner Erfahrung, in den allermeisten Fällen ist der Staat überhaupt nicht mehr in der Lage zu agieren, weil längst Verjährungen geschehen sind.
Aber das Problem ist, Herr Betzing, ist, die Kirche reagiert immer nur dann, wenn Opfer sich zu Wort melden. Und diese Opfer fordern schon lange, dass der Bundestag eine Wahrheitskommission einsetzt, um Fälle von sexueller Gewalt in der Kirche zu untersuchen. Warum schließen Sie sich so einer Petition nicht an?
Weil wir brauchen Hilfe als Kirche, um Aufarbeitung und Aufklärung zu leisten. Das ist keine Frage. Und wir brauchen auch die Unterstützung der Betroffenen. Wir haben deshalb gleich nach 2018 im September, als die große Missbrauchsstudie veröffentlicht wurde, sind wir herangetreten an den unabhängigen Beauftragten der Bundesregierung und haben ihn und seine Kommission um Unterstützung gebeten. Die haben wir bekommen, indem eine gemeinsame Erklärung über Standards und Kriterien der Aufarbeitung verabredet worden ist und nach der gehen wir jetzt vor. Diese Erklärung ist im Juni unterschrieben worden.
Entschuldigen Sie, dass ich schon wieder unterbreche, aber meine Frage war nach der Wahrheitskommission, die ein Bundestag einsetzen würde. Warum sind Sie nicht dafür? Warum sagen Sie das nicht ausdrücklich? Denn das wäre ja aus meiner Sicht eine Riesenentlastung auch für die Kirche.
Ja, sie würde aber tatsächlich nur die staatlich ahndbaren Vergehen auch zutage bringen. Frau Mioska, Sie müssen wissen, unsere unabhängigen Kommissionen, wir haben in Limburg eine solche Aufarbeitung schon durchexerziert. Aachen hat das auch getan, München hat es auch getan, Berlin legt es jetzt vor. Da werden Akten von einem Zeitraum über 70 Jahre zur Verfügung gestellt. Eine staatliche Kommission könnte das gar nicht tun.
Aber sie würde ein bisschen mehr für Transparenz sorgen, denn es gibt zu viele Fälle von Vertuschung und die nähren langsam den Eindruck, dass kirchliche Amtsträger an Wahrheitsfindung nicht wirklich interessiert sind. Was sagen Sie denen, die kurz davor sind, jetzt auszutreten, angesichts dieser Austrittswelle, die Sie ja gerade erleben? Könnten ja noch mehr kommen.
Das ist der Schaden in der Tat, der jetzt auch durch Köln und die offensichtliche Intransparenz, so kommt es bei den Menschen an, entstanden ist. Menschen und vor allem die Betroffenen geraten wieder in hohe Irritation, meinen die das ernst in der Kirche. Ich kann nur sagen, wir müssen uns den Gesprächen stellen, den Fragen stellen, so wie ich es in der vergangenen Woche dem betroffenen Beirat der Bischofskonferenz gegenüber getan habe. Und ich sage den Menschen, schauen Sie hin in Ihren Diözesen, was geschieht, fragen Sie an, warum es so geschieht und nicht anders und erwarten Sie Antworten darauf. Das tue ich in meinem Bistum, in dem Bereich, in dem ich Verantwortung trage und das fördert Vertrauen. Alles andere kann nicht mehr sein.
Sagt der Vorsitzende der Deutschen Bischofskonferenz, Georg Betzing. Danke Ihnen sehr für das Gespräch und Ihre Zeit.
Danke Ihnen für die Möglichkeit.
Und das Gespräch haben wir am Abend geführt. Die große Vertrauenskrise der Kirche, die zur Existenzkrise werden könnte. Dazu die Meinung von Anja Würzberg vom Norddeutschen Rundfunk.
Stell dir vor, du willst aus der Kirche austreten und bekommst keinen Termin. Die Ämter können den Ansturm der frustrierten Katholikinnen und Katholiken kaum noch bewältigen. Da müsste doch eigentlich auch dem letzten Bischof klar werden, was die Stunde geschlagen hat. Die Menschen sehen eine erkaltete und versteinerte katholische Kirche. Unfähig, mit denen ins Gespräch zu kommen, die unter ihr leiden. Die Opfer von Missbrauch, die sich mit Almosen und Placebo-Teilhabe abgespeist fühlen. Die hochengagierten, wütenden Frauen von Maria 2.0, die ihre Thesen an die Kirchenportale schlagen, mit der Faust direkt auf das alte Holz. Die Priester in den Gemeinden, die sich für ihre Kirche in Grund und Boden schämen. Und die Bischöfe? Unfähig zur echten Auseinandersetzung, versteckt hinter einer für viele fremden Kirchensprache, die verschleiert statt offenlegt. Reue-Rituale statt echter Schmerz über das, was passiert ist und immer wieder passiert. Und dazu die ständige Angst vor dem nächsten Stoppschild aus Rom. Die katholische Kirche bestraft konsequent die Gläubigen, die den strengen Kirchenregeln nicht entsprechen. Die gleiche Kirche bittet die Gläubigen um Vergebung für ihre Vergehen, so wie Kardinal Rainer Maria Wölki. Eine gnadenlose Kirche fordert Gnade. Das wollen auch viele bislang hoch engagierte Christen nicht mehr mitmachen. Nach dem lauten Trommeln an die Kirchentüren kommt die Stille. Und wenn das letzte Austrittsformular abgeheftet ist, werden auch die Bischöfe merken, dass man ohne Gläubige nicht Kirche sein kann.
Die Meinung von Anja Würzberg. Sie sollten vor allem eins sein, ein kleiner Lichtblick in diesen Zeiten, in denen das Impfen vor sich hinstottert und das mutierte Virus galoppiert. Schnelltests könnten helfen, wieder lockerer zu leben. Schon ab kommender Woche gratis in der Apotheke um die Ecke. So hatte es Jens Spahn versprochen. Doch nein, so schnell und so günstig wird es nun doch nicht gehen. Diesen Test hat der Gesundheitsminister nicht bestanden und einigen seiner Kollegen bleibt schon wieder die Spucke weg. Hanni Hüsch.
Einmal aus dem Rachen rausziehen, so hoch.
Achtung, Zartbeseitete, weggucken. Hier wird gerotzt um der höheren Erkenntnis willen. Kurz in den Becher gespuckt, dann wird nach dem Virus gesucht. Gute Nachricht, Janas Probe wird negativ sein. Hier auf der Hamburger Reeperbahn probieren sie die neuen Schnelltests aus, prüfen auf Zuverlässigkeit im Vergleich zum Goldstandard, dem PCR-Test. Das Ergebnis ist nach 15 Minuten da. Schnelltests, sie sollen der Gamechanger sein im Kampf gegen Covid-19. Billig ist die Sache nicht. Und wohl auch deswegen sorgte die Ankündigung des Bundesgesundheitsministers vielerorts für viel Freude. Schon ab nächste Woche sollten die Schnelltests nunmehr kostenlos in Testzentren und Apotheken zur Verfügung stehen.
Unser Vorschlag, ab März kostenlos für die Bürgerinnen und Bürger einen Schnelltest möglich zu machen.
So schnell aber wie das schöne Wetter über Berlin aufzog, so schnell war auch das Versprechen kassiert. Im sogenannten Corona-Kabinett. Unausgereift, zu teuer stachen die einen durch, klar durchfinanziert retournierte das Gesundheitsministerium. Die Länder hätten kalte Füße bekommen, merkten Dritte an. Abtauchen ist ja nicht sein Ding, im Gegenteil omnipräsent im Virussalam. Es muss Jens Spahn ärgern, dass ausgerechnet der Koalitionspartner das Kettenhemd anzieht. Die Pandemie ist seine Bewährungsprobe.
Die Bundeskanzlerin war zum zweiten Mal gezwungen, ihren Gesundheitsminister zurückzupfeifen. Das haben wir bereits bei der Frage der Impfung gesehen. Uns ist ja immer vorgeworfen worden, wir wären da zu vorschnell gewesen. Aber die Bundeskanzlerin hat die Reißleine damals gezogen. Das hat sie jetzt auch wieder getan.
Schon lange drängen Ärzte und Wissenschaftler von der unabhängigen Initiative Rapid Test auf kostenlose Schnelltests. Aber nicht jeden testen, sondern alle die, die besonders mobil sind, in Schulen, Büros und Fabriken.
Gießkannenprinzip ist viel weniger effizient, als wenn wir uns wirklich mit einer guten Teststrategie auf die Menschen konzentrieren, die die Infektionen vorwiegend weitertragen.
Endlich eine Teststrategie, die Perspektiven für Handel und Gastronomie schafft, fordert auch die Wirtschaft. Gewaltige Versäumnisse attestiert der IFO-Chef.
Wir müssen Öffnungen an Testkonzepte binden und dann ist viel mehr Leben und viel mehr Wirtschaft möglich als heute, wo wir immer nur antworten mit Schließen und Lockdown.
In Berlin beugen sie sich jetzt über eine neue Konzeption, besser verzahnt mit den Lockerungsperspektiven, die Bund und Länder bis nächsten Mittwoch ausarbeiten. Und der Gesundheitsminister, der lernt, das Tempo in der Pandemie zwar grundsätzlich gut, aber nicht immer zielführend ist.
Das Tempo geben gerade die neuen Virusvarianten vor und deshalb lohnt sich heute wieder mal der Blick nach Frankreich, an die Küsten und in einige Grenzregionen. Dort erleben die Menschen etwas, das könnte uns noch bevorstehen. Die Zahl der Neuinfektionen explodiert förmlich. Trotz strenger Ausgangssperre, trotz zweier harter Lockdowns. Am Wochenende haben zum Beispiel hier an der Côte d'Azur wohl zu viele Menschen den Frühling genossen. Also werden die Strände schon am nächsten Wochenende wieder leer sein und die Straßen im Süden auch. Sabine Rau.
Dunkerque. In der Hafenstadt an der belgischen Grenze ist es vorbei mit der Beschaulichkeit. Mehr als 900 Covid-Neuinfektionen auf 100.000 Einwohner. Das ist absoluter Höchststand in Frankreich. Erste Patienten mussten bereits in andere Orte verlegt werden. Als erstes müssen wir diese Zahlen reduzieren. Heute ist es Dunkerque, morgen Valenciennes und so weiter. Man muss jetzt sehr genau überlegen, ob wir nicht einen lokalen Lockdown brauchen, wie in Nizza. In Nizza wie an der gesamten Côte d'Azur von Cannes bis zur italienischen Grenze gilt bei strahlendem Sonnenschein für die kommenden beiden Wochenenden eine strikte Ausgangssperre. Ab Freitagabend 18 Uhr bis Montagmorgen um 6. Denn auch hier sind die Zahlen mit mehr als 580 Neuinfektionen dramatisch hoch. Das ist beunruhigend. Wir müssen uns maximal schützen. Das ist das Einzige, was wir machen können im Augenblick. Besonders hart trifft das die Restaurants, die derzeit versuchen, sich mit Kaffee und Essen zum Mitnehmen über Wasser zu halten. Samstags machen wir 30-40% unseres Umsatzes. Da kommen die Leute vom Markt, trinken hier ihren Kaffee und reden miteinander. Wir verlieren damit wieder einen ganzen Tag. Derweil läuft die Impfkampagne in Frankreich schleppend. Bislang sind nur gut 2,5 Millionen Franzosen mit einer Dosis geimpft. Das sind weniger als 4%. Ein von der Regierung einberufener Bürgerrat hat heute seine Empfehlungen vorgelegt. Die Logistik ist wichtig, mehr Impfstoff und alle müssen erreicht werden. Hausärzte, Apotheker und Veterinäre sollten beim Impfen mit einbezogen werden. Unterdessen breitet sich im Grenzgebiet zu Deutschland die südafrikanische Covid-Variante weiter aus. Eine grenzüberschreitende Taskforce soll eingerichtet werden, um ein gemeinsames Vorgehen zu organisieren. Gespräche zwischen Deutschland und Frankreich laufen derzeit auf Hochtouren. Neue Grenzschließungen allerdings, wie im Frühjahr 2020, betonen beide Seiten, sollen unbedingt vermieden werden.
Frankreich kämpft auch an einer anderen Front ähnlich wie Deutschland. Gegen den Mangel nämlich an bezahlbarem Wohnraum.
Diesen Frontverlauf kennt die halbe Welt dank des Fotos von Andreas Gursky, den gigantischen Wohnblock in Montparnasse in Paris. In Berlin passt die Kampflinie nicht auf ein einziges Bild, nennt sich aber auch martialisch Wohnraumoffensive und bezeichnet den Plan der Bundesregierung aus dem Jahr 2018, viele neue Wohnungen zu schaffen, 1,5 Millionen nämlich. Soweit der Plan, aber ist der auch gelungen? Zeit für Momentaufnahmen von Robert Holm.
Wieder ganz schön, Thomasstraße, 46 Quadratmeter, 850 Euro.
Sie träumt von einer Wohnung in einem angesagten Berliner Viertel.
Ja, für 46 Quadratmeter ist es schon teuer. Das würde ich zahlen, klar, dafür, dass ich zentraler leben kann.
Aber das geht nur, weil ihr Vater sie unterstützt. Seit 1,5 Jahren checkt Paulina Bison Wohnungsanzeigen, jeden Tag ohne Erfolg. Sie wohnt noch immer in Berlin-Steglitz und auch heute sind wieder kaum neue Wohnungen online.
Es ist Katastrophe.
Und auch für die Wohnung in der Thomasstraße rechnet sie sich kaum Chancen aus.
Ich bin relativ jung und ich arbeite als Friseurin.
Wohnungen suchen in Berlin ist schon lange kein Spaß mehr. Solche Massenbesichtigungen Standard. Doch es scheint, als sei es im Moment so schwer wie noch nie. 2020 ist die Zahl der neu inserierten Wohnungen auf einem der größten Immobilienportale im Netz eingebrochen, um 30%. Besonders günstiger Wohnraum ist kaum noch zu haben. Die Zahl der Sozialwohnungen in der Hauptstadt sinkt seit Jahren. 2011 waren es noch fast 150.000. 2020 nur noch knapp 96.000. Mittlerweile baut Berlin wieder verstärkt Sozialwohnungen, doch den Markt entlastet das noch nicht.
Das Wohnungsproblem ist nicht nur in Berlin, auch in anderen deutschen Großstädten längst natürlich bei der Mittelschicht angekommen. Es geht tatsächlich um preisgünstigen Wohnraum, wodurch nicht mehr als 30% des Einkommens für die Miete aufgewendet werden sollte. Schon 30% ist aber natürlich für Haushalte mit niedrigem Einkommen deutlich zu viel.
Berlin boomt seit Jahren. Allein zwischen 2011 und 2019 ist die Bevölkerung hier um 10% gewachsen. Die Zahl der Wohnungen kam da nicht mit, wuchs im gleichen Zeitraum nur um 5%.
Das war alles Brauereigelände, das war Freifläche.
Vor gut 10 Jahren hat er hier Platz für mehrere hundert Wohnungen geschaffen.
Diese Flächen sind alle weg. Und wenn die noch nicht weg sind, die sind so teuer, dass man da vernünftigen Wohnungsbau kaum drauf machen kann. Also jedenfalls keinen günstigen Wohnungsbau.
In keinem anderen Bundesland ist Bauland so teuer wie in Berlin. Die einzige Chance für günstiges Bauen sieht Arne Piepgras in städtischen Flächen wie Kleingärten. 880 Siedlungen gibt es in der Stadt. Zu viel angesichts der Wohnungsnot, findet er.
Gleichzeitig pendeln am Ende vielleicht dann, was weiß ich, 500.000, 600.000 Leute jeden Tag rein und raus. Das kann nicht richtig sein.
Berlin baut, zumindest da, wo es geht. 22.000 Wohnungen sollen in den nächsten Jahren entstehen. Gebraucht werden aber deutlich mehr.
So, und hier kommt die Stelle in den Tagesthemen, an der ich mich mal bedanken muss. Bei allen, die unsere Reporter und Teams so freundlich aufgenommen haben, mittendrin in ihrem Leben. 99 Mal schon, seit wir diese Serie gestartet haben. Und es sind ja noch reichlich Ecken frei auf der Landkarte. Ganz am Anfang war Nadja Storz für uns im Westen Thüringens, in Bollstedt, einem, wie es dort heißt, Dorf mit Zukunft. Jetzt war sie nochmal da und diesmal ist Bollstedt ein Dorf mit Vergangenheit. Es hat ein Dreivierteljahr mit Corona hinter sich und auch in dieser Zeit und in dieser 100. Mittendrin-Folge bestätigt sich, die Leute im Dorf halten zusammen, in guten wie in schlechten Zeiten.
Hier also treffen wir uns wieder auf dem Friedhof von Bollstedt. Bürgermeister Thomas Arke möchte mir zeigen, was sich verändert hat in seinem Dorf, von wem sie Abschied nehmen mussten.
Für jeden ist dann auch irgendwann mal die Zeit gekommen. Ich weiß jetzt nicht, ob das viel mit Corona zu tun hatte, aber wir haben eben letztes Jahr doch mehr Sterbefälle gehabt als in den Jahren zuvor. 12 Gräber können wir hier zählen bei uns auf dem Friedhof, die neu dazugekommen sind.
Corona hat Spuren hinterlassen. Welche, möchte ich wissen. Bollstedt im Unstrut-Hainich-Kreis in Thüringen. Bei fast 500 lag die Inzidenz Ende Dezember. Ein Corona-Hotspot. Das Wort mögen sie nicht. Die Bollstädter wollen nicht auf Corona reduziert werden. Sie sind das Dorf, das in Eigenregie den Spielplatz gebaut hat. Das Dorf, in dem die Jugend nicht abwandert. Das Dorf mit 10 Vereinen auf 1.000 Einwohner.
Wo habe ich die Fläschchen?
Die sind hier, die Fläschchen.
Muss ich eins bekommen?
Likör, Wurst und Pflaumenmus. Bürgermeister Thomas Arke hat mich in seine Küche bestellt. Mit Anita Schwarzburg, der selbsternannten Seniorenbeauftragten, verpackt er Überraschungen fürs Dorf.
Hat sich viel verändert, ne, seit meinem letzten Besuch in Wollstedt.
Ja, das stimmt. Also eigentlich hier bei uns in der Region haben wir gar keinen gekannt, der überhaupt Corona hatte. Ja. Und von daher war das für uns alles weit weg. Und als das dann im Oktober plötzlich losging und galoppierte die Zahlen nach oben, da waren wir natürlich alle ziemlich geschockt und frustriert dann auch, gerade als dann der Lockdown dann auch wieder kam.
Thomas Arkes Ehefrau war erkrankt, seine Schwiegereltern zahlreiche Dorfbewohner. Und immer die Sorge, wie geht es denen, die alleine leben. Sie wollen den Kontakt nicht verlieren und ziehen mit Geschenken von Tür zu Tür.
Als frisch gebackener 75-Jähriger.
Ach so.
Ne, vom Ortsteilrat und von der Seniorenvertretung. Ja.
Ein Zwischenstopp bei Ehepaar Koch. Beide haben Corona im Januar überstanden.
Und die wartet sehnsüchtig auf die Zumba-Bewegungen.
Ich will in Bewegung sein und mit Leuten in Berührung kommen, mit Leuten, die ich unterhalten. Das fehlt halt.
Corona ist ein Einschnitt bei Älteren und Jüngeren. Ich besuche die Wohngemeinschaft von Lukas, Freundin Celine und Kevin. Der ist seit Monaten in Kurzarbeit. Alle drei hatten Corona.
Es wird keiner aus dieser Krise herauskommen und sagen, ja, es ist wie vorher. Man wird sicherlich eine ganze Zeit drüber nachdenken, was ist, wenn jetzt wieder einer, keine Ahnung, gespannt, wir sind mit 50 Mann irgendwo. Was machen wir denn eigentlich, wenn jetzt wieder irgendeiner was hat?
Lukas ist der Organisator im Dorf, plant Arbeitseinsätze und Kirmes. Corona hat ihn gezeichnet. Bei der Arbeit fehlt die Energie, beim Sport ringt er um Luft.
Ja, ein bisschen über einen Kilometer für über eine Viertelstunde. Und danach musste ich auch zwischendurch abgeholt werden, weil einfach die Kraft weg war.
Erschüttert dich das?
Ja, weil ich nicht weiß, ich habe ehrlicherweise keinen Sport weiter gemacht seitdem. Und ich weiß nicht, wie es jetzt wieder kommt, wenn ich dann wieder anfange.
Er habe Angst, sagt Lukas. Er brauche ein Ziel. Das nächste Fest, irgendwas.
Ja, das ist, glaube ich, das Wichtigste, dass die Leute ihre gute Laune behalten, dass sie wieder in Gemeinschaft gehen können. Und dafür braucht man ganz einfach eine Perspektive.
Doch, die Zahlen steigen wieder. Bei über 200 lag die Inzidenz Anfang dieser Woche. Sie werden noch viel Geduld brauchen in Wollstedt.
Damit sind wir wohl alle ein bisschen Wollstedt und gehen jetzt weiter nach Berlin. Da hat heute die neue Werbeauftragte des Bundestags ihren Jahresbericht vorgelegt, Eva Högel. Der Nachrichtenüberblick mit Linda Zavakis.
Die SPD-Politikerin prangerte Mängel in vielen Bereichen der Bundeswehr an. Die Truppe habe zu wenig Material, zu wenig Personal und leide unter zu viel Bürokratie. Positiv hob Högel die Hilfe von Soldatinnen und Soldaten in der Corona-Pandemie hervor.
Einsatz im Impfzentrum. Ein Beispiel für Amtshilfe in der Pandemie. Dafür gibt es Lob im Bericht der Wehrbeauftragten. Sorgen dagegen bereitet eine steigende Zahl von rechtsextremistischen Vorfällen. Besonders im Blickpunkt das Kommando Spezialkräfte KSK. Die Wehrbeauftragte warnt vor einem Generalverdacht gegen die Bundeswehr, aber
Da sind ganz schön viele Vorgänge und Vorfälle. Und deswegen braucht es auch wirklich eine lückenlose, konsequente Aufklärung. Es braucht Sanktionen und es braucht auch viel mehr Prävention.
Ansonsten Dauerprobleme auf Wiedervorlage, Mängel bei der persönlichen Ausrüstung. Außerdem fehlt es noch immer an einsatzfähigem Großgerät, Hubschrauber, Panzer, Schiffe. Die Opposition zeigt auf die Verteidigungsministerin.
Sie redet jetzt über den Einsatz der Marine im Indopazifik und bekommt es selbst nicht fertig, so etwas Einfaches wie ein Sturmgewehr wirklich rechtssicher zu beschaffen. Die Ministerin ist beim Thema Reform des Beschaffungswesens, ehrlich gesagt, an ihren eigenen Ansprüchen gescheitert.
Viele Probleme dürften sich auch im nächsten Wehrbericht wiederfinden.
Der Saarländische Rundfunk wird künftig von Martin Grasmuck geführt. Der Rundfunkrat des SR wählte den 50-Jährigen zum neuen Intendanten. Grasmuck ist derzeit stellvertretender Programmdirektor des Senders. Seine Amtszeit als Intendant beginnt am 1. Mai und dauert 6 Jahre. Grasmuck folgt auf Thomas Kleis, der vorzeitig in den Ruhestand geht. Die Aktienkurse sind heute erheblich unter Druck geraten. Grund ist offenbar die sich deutlich verstärkende Inflation. Nach einer zweiten Schätzung der Statistikbehörde Eurostat stiegen die Verbraucherpreise von -0,3% im Dezember auf +0,9% im Januar. Näheres aus der Frankfurter Börse von Anja Kohl.
Das Inflationsgespenst ist zurück. Anleger sind steigende Preise nicht mehr gewohnt. Monatelang waren sie vor sich hingedümpelt. In Deutschland fußt der Preisauftrieb vor allem auf Sonderfaktoren, wie die im Januar erfolgte Rückkehr zur höheren Mehrwertsteuer von 19%. Zusätzlich wirkt der eingeführte Preis auf CO2 wie eine Extrasteuer auf Benzin und Heizöl. Dabei ziehen die Ölpreise ohnehin an. Unter anderem wegen der Eisstürme in den USA, weshalb dort weniger Öl gefördert wurde. Langfristig dürften sich die Preise wieder normalisieren. Hierfür spricht, dass die Konjunkturerholung länger dauern wird, was US-Notenbankchef Jerome Powell heute klar formulierte. Er plant noch lange, an den niedrigen Zinsen festzuhalten.
Und wir hätten jetzt zum Schluss gleich zwei Erlebnisse auf einmal für Sie. Eine Reise in dieses Städtchen, 100 Kilometer vom Polarkreis und einen ungewöhnlichen Filmabend. Führt beides nach Tassilaq in Grönland, das früher keine Häuser kannte und von der Robbenjagd leben musste. Als diese aber wegbrach, verloren viele Inuit ihre Existenzgrundlage und damit ihren Lebensmut. Das Rote Haus ist ein Dokumentarfilm über das Scheitern am Ende der Welt, aber auch über die Treue eines Fremden, der zum Freund geworden ist. Christian Blenker bringt uns hin.
Unwirklich schön. Das Eis Grönlands. Im Osten der Insel ist das Klima besonders rau. Und doch wohnen hier zwischen Bergen und Gletschern rund 2000 Menschen. Der Film Das Rote Haus erzählt von den Bewohnern Tassilaqs, der größten Stadt Ostgrönlands. Und von Robert Peroni. Der Südtiroler Bergsteiger und Abenteurer kam vor 26 Jahren und blieb. Sein Rotes Haus wird Herberge für Reisende und zugleich Zuflucht für junge Inuit.
Der war mager Unfall gekommen.
Viele junge Leute kamen hierher. Wir sprachen über die Jagd, alte Menschen, Alkohol und die Sorgen der Jugend. Wie ihre Vorfahren leben viele Menschen in Tassilaq heute noch von der Robbenjagd im Fjord. Doch seitdem Felle und Fleisch der Wildtiere nicht mehr gehandelt werden dürfen, fehlt die Existenzgrundlage. Mit der Unterstützung Dänemarks kamen feste Häuser, Strom und das Internet an die Ostküste. Aber zwischen Tradition und Moderne verlieren viele das Gleichgewicht. Die Selbstmordrate Grönlands zählt zur höchsten der Welt. Der Alkohol hat alles verändert. Wenn die Eltern Alkohol trinken, ist es oft normal, dass auch die Kinder Alkohol trinken. Sie haben erlebt, wie Alkohol und Drogen die Gewalt in ihre Familien gebracht haben. Der Film erzählt, wie lange Missbrauch unter den Inuit als Tabu galt. Die Opfer schwiegen. Erst jetzt können Mädchen wie Leila darüber sprechen. Es hängt wohl davon ab, wie man aufgewachsen ist. Viele sind mit Alkohol groß geworden. Viele wollen Selbstmord begehen. Einige, weil sie sexuell missbraucht worden sind. Der Südtiroler Peroni durchquerte Grönland einst zu Fuß. Seine Zuneigung zu den Menschen hier bleibt bis heute. Das Rote Haus, eine Lebensaufgabe. Damals schrieb ich auf ein Schild, dieses Haus gehört nicht mir, es gehört allen. Sie sind nicht unsere Gäste, wir sind ihre Gäste. Dieses Haus gehört ihnen. Den Inuit habe man einst viel ihrer Kultur genommen, sagt Robert Peroni. Deshalb empfinde er es als seine Pflicht, ihnen zu helfen.
Das Rote Haus würde jetzt eigentlich in den Programmkinos anlaufen, weil das aber ja gerade nicht geht, startet er bei diversen Streamingdiensten. Tassilaq hatte heute als Spitzentemperatur 1 Grad plus, Sven. Da kannst du noch ein bisschen draufpacken.
Ja, ich kann noch mühelos Werte von rund 20 Grad draufpacken in Rheinland-Pfalz. In Bad Kreuznach hatten wir heute 21,7 Grad. Und wir gehen mal kurz von Grönland nach Göttingen. So ist der Weg richtig. Und schlagen das mit dieser Kurve ein. Und man sieht nochmal diesen geteilten Monat mit tiefstem Winter in der Mitte und jetzt mit dem vollen Frühling. Und wenn man das Minimum am 14. Januar in Göttingen sieht mit 23,8 Grad minus, das ist hier gar nicht drauf, hier sind nur die Maxima drauf. Und dann den Anstieg bis zum 21. mit 18,1 Grad, dann haben wir tatsächlich 41,9 Grad gehabt. Und so viel gab es noch nie in Deutschland. Also ein wilder Monat und er geht interessant weiter. Die Temperaturen gehen nämlich jetzt zum Anfang des März, dann deutlich runter Ende Februar. Also noch 2 Frühlingstage und dann jahreszeitengerechte Temperaturen. Wir schauen ganz schnell auf unseren Vorhersagefilm. Da sehen Sie im Norden weiter die Schleierwolken. Richtung Main und Donau bilden sich einige Nebelfelder, die morgen wieder relativ rasch verschwinden. Und danach haben wir dann einen schönen und freundlichen Tag. Frühtemperaturen im Westen 10 bis 12 Grad. In Bayern geht's mal in den Frostbereich. Der morgige Nachmittag noch mal warm, 16 bis 21 Grad. 8 übrigens auf Sylt, da war es heute auch frisch. 14 in Bayern, wenn es länger Dunst gibt. Und das hier, das sind noch schnell die Aussichten. Noch mal so ein Frühlingswetter am Donnerstag. Aus Nordwesten kommen langsam dichtere Wolken. Freitag in der Mitte etwas Regen. Und dahinter kommt dann, noch mal gesagt, die jahreszeitengerechtere Luft, Karin.
Vielen Dank, Sven Plöger. Und das waren die Tagesthemen für heute. Weiter geht's im Ersten mit 2 ganz besonderen Musikern und ihren Lebensliedern. Die Redaktion hier hält Sie rund um die Uhr auf dem Laufenden über tagesschau.de. Und wir sind gerne morgen Abend wieder für Sie da, 9:15 Uhr. Bis dann.